D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Sibylle Salewski. Kaum ein Thema aus Medizin und Ethik ist in Deutschland so umstritten wie die PID, die Präimplantationsdiagnostik. Präimplantationsdiagnostik bedeutet, bei einer künstlichen Befruchtung wird ein Embryo in der Petrischale gezeugt. Die Ärztin untersucht, ob dieser Embryo einen bestimmten genetischen Defekt hat. Nur wenn das nicht der Fall ist, wird er in den Mutterleib eingepflanzt. Seit Dezember 2011 ist die PID in Deutschland in bestimmten Fällen zulässig. Um diese rechtliche Entscheidung wurde heftig gerungen. Für manche ist die PID eine Selektion, die gegen die Würde des Menschen verstößt und gegen das Recht des Embryos auf Leben. Im Vorfeld der politischen Entscheidung zur PID hat die Beratung durch wissenschaftliche Experten eine wichtige Rolle gespielt. Dadurch ist eine weitere ethische Dimension des Themas deutlich geworden. Dürfen Wissenschaftler das überhaupt? Darf die Wissenschaft in ethischen Fragen politische Stellungnahmen abgeben oder überschreitet sie damit ihre Grenzen? Um diese Fragen geht es in den Vorträgen von Jens Reich und Peter Weingart, die wir heute hier im Hörsaal senden. Jens Reich ist Mediziner und Molekularbiologe. Bekannt wurde er als Bürgerrechtler in der DDR. 12 Jahre lang war Reich Mitglied des Nationalen und dann des Deutschen Ethikrats. Gentechnologie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik lautet der Titel der Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, auf der Jens Reich seinen Vortrag am 11. Dezember 2012 gehalten hat. Die Veranstaltung gehört zum zweiten Teil der Akademie-Vorlesungsreihe Wissenschaftliche Politikberatung. Jens Reich erzählt von seinen eigenen Erfahrungen aus der Politikberatung als Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Ich bin also Mediziner und Molekularbiologe und bin in die Politikberatung gekommen, letzten Endes mit der Berufung des Nationalen Ethikrats durch die Regierung Schröder im Jahr 2001. Ich will aber noch ein paar Vorbemerkungen dazu machen. Im Grunde genommen, ich habe einen großen Teil meines Erwachsenenlebens in der DDR verbracht und mich als Wissenschaftler von jeder, also geradezu mit Abscheu will ich nicht sagen, na doch, mit Widerspenstigkeit von jeder Art von Politikkontakt und Politikberatung zurückgehalten und habe das abgelehnt. Und ich hatte also etwa die Idealvorstellung von die Max Weber, der große Soziologe, formuliert hat, dass der Wissenschaftler sich nicht einfangen lassen soll von der Politik, sondern er soll sich beschränken darauf, Fakten, Tatsachen festzustellen, zu veröffentlichen, ihren Sicherheitsgrad kritisch einzuschätzen. Der experimentelle Naturwissenschaftler soll also Experimente machen in voller Objektivität und in großer Kritik gegenüber den eigenen Interpretationen, also Fakten. Und enthalten soll er sich von Werturteilen, Urteilen also, die über, ja, die in die Ethik hineingehen, in die Politik hineingehen, in die Wirtschaft hineingehen. Weber nahm das sehr ernst, weil ihm nicht gefiel, wie viele Wissenschaftler dadurch, dass sie sich aus ihrem Elfenbeinturm sozusagen herausbegeben haben in die Öffentlichkeit, in die Politik, sozusagen beschmutzt haben, in Abhängigkeit gekommen sind und dann Dinge gemacht haben, die eigentlich mit dem eigenen inneren Ethos der Wissenschaft nicht zu vertreten waren. Und Beispiele zu seiner Zeit war ja, das berühmteste vielleicht ist Fritz Haber, der große Chemiker. Der hat also das mit Bosch zusammen das Haber-Bosch-Verfahren erfunden, also nachgewiesen, dass man den Stickstoff der Luft fixieren kann und letzten Endes also Stickstoffsalze, Nitrate daraus gewinnen kann durch dieses Verfahren. Und das hat er nicht dabei bewenden lassen, dass er das nur im Labor gezeigt hat, sondern er hat sich auch intensiv um die industrielle Nutzung für die Herstellung von Düngemitteln, bei denen ja Stickstoff, also für die Düngung des Bodens Stickstoff in der modernen Landwirtschaft eine gewisse Mangelware ist, hat er sich also da mit in die industrielle Verwertung als Ratgeber eingebracht. Schon das war in verschiedener Hinsicht zweifelhaft. Einerseits natürlich eine tolle Sache, dass man nicht darauf angewiesen war, auf die zu geringe Menge an tierischem Dünger, die man hatte, und auch nicht darauf angewiesen war, übers Meer von Südamerika den Salpeter nach Deutschland zu bringen. Aber es hatte schon den Hintergedanken, dass in einem Kriegsfall, etwa mit dem britischen Reich, natürlich dann das imperiale Deutschland in Schwierigkeiten kommen könnte mit seiner Landwirtschaft, wenn die Briten mit ihren Schiffen den Import von Dünger, von Salpeter aus Chile unterbinden würden. Es hatte also bereits auch schon eine Autarkiebestreben, eine Störfreimachung, wie das in der DDR hieß, war also schon Politik. Und dann hat er die andere Sache, in der er sich sehr engagiert hat, waren die Gifte, die Giftgase, die die Chemiker ja auch entwickelt hatten, wo er sich dann eingesetzt hat dafür, dass die im Weltkrieg als Waffe im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden. Und das war ja nun also, hat er ja nun endgültig die Linie überschritten, die Max Weber vorgegeben hat für den Wissenschaftler. Und hat sich also mit Werturteilen über das Deutsche Reich und seine Feinde und so weiter voll eingemischt und, ja, wie soll ich sagen, hat sich damit nun wirklich als Wissenschaftler in einen Zusammenhang begeben, in den er eigentlich nicht hineingehört. Also Fakten gegen Werturteile, aber so einfach ist das damals schon nicht gewesen und so einfach ist es heute erst recht nicht. Es gibt Wissenschaftsberatung, die theoretisch sich auf Faktenanalyse beschränken könnte und trotzdem für die Politik wichtig ist. Das könnte also die Wissenschaftsberatung hinsichtlich der Zukunft des Klimas sein. Das ist ja ein Thema, wo die Naturwissenschaften ein wichtiges oder vielleicht das wichtigste Wort mitzureden haben. Die Geologen und die Chemiker und die Physiker und die Paläontologen und wenn man das vergangene Klima als Modell für die Gegenwart nimmt, also alle, die Erdkruste erforschen und so weiter und so weiter. Auch die Biologen hinsichtlich dessen etwa, wie die Biosphäre reagieren wird in der Zukunft auf ein verändertes Klima, was der Amazonaswald dazu sagen wird und was das wieder für Folgen haben kann. Das kann man eigentlich alles konstruieren als wissenschaftliches Projekt, in dem sehr viele Fakten festgestellt werden. Denken Sie an die Bohrkernanalysen in den alten Eisschollen in der Antarktis und in der Arktis. Oder die Baumringanalysen, die auf das Wetter eine Möglichkeit geben. Oder die Isotopenanalysen, wo man feststellen kann, wie viel CO2 früher mal gewesen ist, wenn es warm war oder wenn es nicht so warm war. Das sind also alles Fragen, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich etwas, was die Wissenschaftler angeht und wo die Fakten auf den Tisch legen sollten. Und trotzdem ist es so weit gekommen, dass sich der Internationale Rat für die Klimaforschung gebildet hat, der nun ganz stark politischen Rat gibt. Also Werturteile fällt zum Beispiel, dass es schlimm wird, wenn tatsächlich die Temperatur also um 2 oder 3 oder 4 Grad ansteigt. Wo man jetzt sagen kann, machen die das richtig in dem Moment, wo sie zu ausdrücklichen Politikberatern werden. In meinem Fall ist es etwas anderes. Die Tätigkeiten des Ethikrates, der hieß ja bis anfangs Nationaler Ethikrat bis 2008 und dann seitdem Deutscher Ethikrat, die Tätigkeit des, und der würde eigentlich besser Bioethikrat heißen, denn jeder versteht ihn und hat auch nur gearbeitet auf dem Gebiet der modernen Entwicklungen der Biologie und der Medizin, um dort Dinge festzustellen, die in die Gesellschaft kommen aus den modernen Erkenntnissen und Erfindungen der Medizin. Denken Sie an eben Gentechnologie und so etwas. Und ist aber als Ethikrat dafür zuständig, Werturteile zu fällen. Und in diesem Ethikrat sind also auch Naturwissenschaftler und Philosophen und Geisteswissenschaftler, Theologen, Juristen, Soziologen berufen worden und die haben also dann so ein interdisziplinäres Urteil gefällt. Es ist, wie ich schon sagte, durch Erlass des Kanzleramtes ins Leben gerufen worden, vermutlich überwiegend deshalb, weil es einen parlamentarischen Ethikrat gab, nämlich eine Enquete-Kommission Recht und Ethik in der modernen Medizin, und deren Feststellungen sehr entwicklungskritisch, fortschrittskritisch der Regierung, der Exekutive nicht passten, nicht so richtig passten. Und dann haben sie noch einen anderen Rat einberufen, von dem sie erwarteten, dass der etwas wissenschafts- und zukunftsfortschrittsfreudiger urteilen würde. Was herausgekommen ist, ist also erstens, dass dieser Ethikrat in seiner Politikberatung, dieser erste, der nationale, zu Schröders Zeiten, eigentlich gar nicht politisch beratend, effektiv beratend tätig geworden ist. Und zwar, weil die gesamte Politik, die insbesondere das Parlament der Meinung waren, dass er ein Wechselbalg ist, ein Kind, was falsch geboren ist. Denn so etwas muss das Parlament machen. Das sind Grundsatzfragen und da kann nicht der Kanzler einfach einen Rat sich einberufen. Man kann darüber streiten, ob das Argument richtig ist. So jedenfalls war der Status dieses nationalen Ethikrats in der Öffentlichkeit. Er hat keine Aufträge von der Regierung bekommen, außer der Erwartung am Anfang, dass er sich zur Stammzellforschung, embryonalen Stammzellen äußert. Das ist aber kein Auftrag gewesen. Aber das hat er übernommen und dann hat er eine ganze Reihe von anderen Feststellungen oder Statements oder Stellungnahmen veröffentlicht, die sich alle um modernere Entwicklungen in der Medizin und in der Biologie drehten. Und das Ergebnis war in fast allen Fällen, es gibt zwei Ausnahmen, fast allen Fällen so, dass dieses Gremium gesagt hat, also wir haben hier jetzt, nehmen wir die Präimplantationsdiagnostik. Man kann also, wenn ein Embryo künstlich in der Petrischale hergestellt wird durch Vereinigung von Ei- und Samenzellen, kann man diesem Embryo Zellen, mikroskopische Zellen entnehmen und kann die analysieren. Und dann kann man daraus gewisse genetische Risiken für die zukünftige Person ableiten. Man kann also vorhersagen und das ist das eine. Und dann kann man danach dann Entscheidungen, die Betroffenen, die Mutter und der Vater und der Arzt oder die Ärztin, Entscheidungen gemeinsam fällen, was passiert nun mit diesem Embryo. Wird er der Mutter eingepflanzt oder wird es nicht der Fall sein? Nicht der Fall kommt zum Beispiel in Frage, wenn es ein genetisch schwer kompromittierter Embryo ist, den wird die Mutter wohl nicht haben wollen, austragen wollen. Und wenn es ein gesunder Embryo ist, der keine genetische Abweichung hat, dann wird sie ihn akzeptieren. Die Präimplantationsdiagnostik ist also ein Verfahren, bei dem eine naturwissenschaftlich begründete Diagnose gestellt wird, eine Prognose dazu getan wird, die sich aus der Situation, in der sich die Eltern befinden, zum Beispiel, dass es schon mal ein schwer geschädigtes Kind gegeben hat in der Familie, plus dem genetischen Befund, dann eine Prognose zulässt, dass dieser Embryo wird sich zu einem Baby entwickeln, was die und die genetische Krankheit hat, oder eben der andere, man kann ja mehrere Eizellen gleichzeitig befruchten, dann ist also einer, der das nicht hat und ein anderer Embryo, der das hat, und dann wird selektiert. Und Selektion ist also zu Ungunsten des einen, ist natürlich eine ethisch hoch fragwürdige, befragungswürdige Sache. Kann man denn das machen? Das waren die Streitgespräche, die dann stattfanden. Und die Statements des Nationalen Ethikrats haben immer so ausgesehen, dass ein erstes Kapitel die Fakten referierte. Da war also nach Max Weber überhaupt kein Problem. Die Fakten waren im Großen und Ganzen bei allen sehr verschiedenen Meinungen zwischen fortschrittsgläubig, fortschrittskritisch, religiös gebunden, nicht religiös gebunden, konnte man sich immer einigen, weitgehend. was klar ist und was nicht so klar ist, also das konnte man hinschreiben. Und dann kam als nächstes Kapitel eine juristische Beurteilung, die in diesem Fall, den ich skizziere, also ums Embryonenschutzgesetz geht. Und danach dann die große ethische Diskussion, und die hat bei allen, nicht nur bei PID und nicht nur bei den embryonalen Stammzellen und nicht nur beim Klonen, was auch so ein Thema gewesen ist, was lange den damaligen Ethikrat beschäftigt hat, und nicht nur auch jetzt bei dem deutschen Ethikrat, in dem ich ja nicht mehr drin bin seit diesem Jahr, für die genetische Diagnostik als Prognose für den Einzelnen, als Lebensprognose. Für alle diese Themen, die wir da gehabt haben, war immer das überbordende Thema letzten Endes ein ethisches, nämlich ist der Embryo ein vollwertiger Mensch und darf er deshalb weder selektiert werden, noch darf er verwertet werden in irgendeiner, selbst einer sehr edlen Angelegenheit für medizinische Forschung oder so. Kann dieses in vitro existierende Zellwesen, kann das, darf das nur seiner Mutter zurückgegeben werden als Äußerstes, und alles andere ist falsch? Das ist der moralische Status des Embryo als vollwertiger Mensch bis hin zum ersten Artikel des Grundgesetzes, seine Würde, und den zweiten Artikel sein Lebensrecht und so weiter. Das war der eine Standpunkt, der auch so in der Politik, in den verschiedenen Parteien immer ganz stark vertreten war. Und der andere Standpunkt war, dieser Embryo hat ein bestenfalls abgestuftes Lebensrecht, den kann man nicht als vollwertigen Menschen, das ist ja gar nicht sicher, ob er zum vollwertigen Menschen werden würde und so weiter und so weiter. Es ist eine Vorstufe, also verschiedensten Argumente, die also genau dann auseinanderposamentiert wurden. Und die Stellungnahme ging dann immer in zwei Teile. Die einen sagten, so ein Embryo, das kann man ja nicht zumuten einer Mutter, dass sie ihn austrägt, wenn man die Erkenntnis hat. Also lasst die PID zu und die anschließende Auswahl des Embryos. Oder die anderen sagten, das darf man überhaupt gar nicht erst anfangen, denn es läuft hinaus, dass einer nicht eingepflanzt wird, wenn er nicht die guten Eigenschaften hat, die man sucht, oder die schlechten vorweist. So kann man nicht über menschliche Wesen urteilen, also unter der Voraussetzung, dass das ein vollwertiges menschliches Wesen ist, darf man ja nicht ihn diskriminieren, nur weil er irgendwie genetisch kompromittiert ist. Das geht nicht. Und diese zwei Standpunkte standen sich schroff gegenüber. Und das Ergebnis war dann, dass beide als Meinung A und Meinung B in die Öffentlichkeit und ins Parlament und an die Regierung gegeben wurden. Und dann hatten die also nun, und die konnten nur entscheiden, ja oder nein. Diese Art von Politikberatung ist also für meine Begriffe, ich habe da nie, mit einer Ausnahme, ich bin bereit, Näheres zu sagen. Also ich habe fast nie selbst Stellung bezogen, sondern war eigentlich mit Max Weber der Meinung, meine Aufgabe ist es, nur klarzulegen, was ist da los, was kann man da machen, was geht nicht, wie wird das in Zukunft aussehen, wird sich das erweitern oder nicht, ist die Tendenz da, werden wir noch bessere Methoden, schlechtere Methoden und so weiter und so weiter. Also ich selber fühlte die Aufgabe, ich soll einfach als Fachmann dort feststellen, was alles drumherum ist, und damit die das entscheiden, das sind immer die Regierung oder das Parlament, wenn sie ein Gesetz machen, die sollen das entscheiden. Ich will nur die Fakten sozusagen und die Widersprüche klarstellen und so weiter. So waren nicht alle im Ethikrat, es gab die Mehrzahl, möchte ich fast meinen, die hatten schon eine feste Meinung, nein oder ja in dieser Sache, und haben das entsprechend dann auch bei der Veröffentlichung der Stellungnahmen als Kommentare und Interviews und so weiter noch mitgegeben. Also ein solcher Standpunkt, den das letzten Endes der ganze Ethikrat immer bezogen hat, einen unentschiedenen Standpunkt, und einige Mitglieder auch selbst gesagt haben, also mich interessieren nur die Fakten, ich will nicht entscheiden, ob ein Embryo benutzt werden darf oder nicht. Das ist eine private Entscheidung, die waren in der Minderheit. Letzten Endes ist der Ethikrat der Nationalen, der Deutsche, erst da wirklich zu Einfluss gekommen mit seiner Politikberatung, seit er dann im Jahre 2007, seit dieses Ethikratgesetz gekommen ist. Und seitdem ist es so, dass der Ethikrat vom Parlament und von der Regierung gemeinsam eingesetzt wird, bestimmt wird und ihm gegenüber eine gewisse Berichts- und Rechenschaftspflichtigkeit hat. Er kann auch Aufgaben bekommen, schlägt sich im Augenblick der Deutsche Ethikrat mit mehreren solchen Aufgaben, die ihm die Regierung gestellt hat. Die Regierung will also jetzt und das Parlament gemeinsam wollen also jetzt feste Vorschläge haben, wie zu handeln sei. Und damit also wollen Sie diesen Ethikrat rüberschieben vom Berater zum Vorschlagmacher, zum Entwerfer sozusagen von Handlungsoptionen. Und das ist etwas, also wo man genau diskutieren muss, was ist da zulässig und was nicht. Haben diese Experten ein Recht, konkrete Vorschläge zu machen? Es gibt ja noch den anderen, in der PID-Sache gab es ja auch noch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass damals ein Gericht festgestellt hatte, dass diese Präimplantationsdiagnostik nicht kategorisch durch das Embryonenschutzgesetz verboten ist, sondern dass da unter gewissen Bedingungen das zulässig ist, dieses Verfahren, dieses medizinische Verfahren zu machen und dass da dann die Politik gesagt hat, na das geht nicht, dass das also unklar ist, ob das zulässig ist oder nicht, da müssen wir ein Gesetz machen. Und es hat ja jetzt ein PID-Gesetz gegeben. Und vor diesem Gesetz hatte nicht nur der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme dazu abgegeben, sondern auch unsere Akademien hier. Hier die Berliner und dann zusammen mit der Nationalen, wie sie jetzt genannt wird, die Leopoldina. Und die AKTEC, die Technische Akademie der Wissenschaften, die hatten auch eine Stellungnahme gemeinsam zur Frage der Zulässigkeit der PID gegeben und hatten neben sauberer Faktendarstellung optiert, dass man diese Methode im Sinne der betroffenen Familien und so weiter, das ist auseinanderposamentiert worden, zulassen, begrenzt zulassen sollte. Auch hier natürlich ein Riesenblätterwald, darf eine Wissenschaftsakademie oder eine drei Wissenschaftsakademien oder diese Allianz, wie sie sich nennen, darf denn die sagen, also lasst mal PID zu? Die dürfen eigentlich nur sagen, was kann man feststellen, welche Diagnose ist möglich, wie beschädigt das den Embryo, stirbt er ab oder stirbt er nicht ab, unter welchen Bedingungen, das dürfen sie alles, aber ein politisches Urteil zu fällen, dürfen sie nicht, haben ganz viele Zeitungen geschrieben damals, alle größeren Zeitungen, kleinere Zeitungen, das ging durch den Blätterwald. Also ein Grundproblem darf in ethischen Fragen die Wissenschaft politische Stellungnahmen abgeben. In ethischen Fragen, die natürlich auch in solchen, die aus der Wissenschaft folgen, aus dem Fortschritt der Wissenschaft folgen. Tja, und für mich ist das ein offenes Problem. Ich bin ja nun jetzt nur noch als Hochschullehrer damit konfrontiert. Ich muss also mit den Studenten diskutieren. Aber der Deutsche Ethikrat sowohl wie die Akademie der Wissenschaften, dieser Gentechnologiebericht zum Beispiel, den die Berlin-Brandenburgische Akademie macht und weiter daran arbeitet, habe ich auch mit teilgenommen, die müssen das entscheiden. Was tun wir, was können wir uns leisten und wann überschreiten wir unsere Kompetenzen? Das Grunddilemma letzten Endes ist ja, dass in der Politik ja bei den Aufgaben, die etwa ein Minister oder ein Abgeordneter hat, es für viele Fragen, in denen naturwissenschaftlich-technischer oder geisteswissenschaftlicher Sachverstand notwendig für eine begründete, gute Entscheidung ist, nicht hinreichend kompetent sind. Das können sie gar nicht sein. Da kommt plötzlich ein Thema an, Embryonenforschung und dann soll ein Abgeordneter soll da ein kompetentes Urteil abgeben, der sich sein ganzes Leben nur, sagen wir, mit dem Eisenbahnbau in seinem Bezirk oder dem Autobahnbau befasst hat. Wie soll er das erreichen? Er hat einen ganz anderen Beruf. Er braucht eigentlich eine Beratung, aber in dem Moment, wo eine Beratung einsetzt, wird er sich einen Fachmann holen oder eine Fachfrau holen. Und dann beginnt der Sündenfall dieses Experten. Der weiß zwar, wenn er sich gut beliest und gut vorbereitet, kann er Auskunft geben über sehr viele Fakten, aber wie er das machen soll, wirklich durchhalten soll, den nicht zu beeinflussen mit seiner eigenen Meinung, auch als Staatsbürger darf er ja eine Meinung haben, ob die PED zugelassen wird oder nicht, nicht beeinflussen soll, schon durch die Art der Darstellung, also das ist mir rätselhaft. Es ist letzten Endes ist das immer eine Balance, wenn man einen Experten nimmt und wir wollen keine Expertokratie. Es soll der Bürger und seine Vertretung im Parlament und in der Regierung entscheiden, aber sie können nur entscheiden, wenn sie sich in den Fragen, über die wir verhandeln, wenn sie sich in diesen Fragen Rat holen. Und der Rat muss neutral sein und nicht Lobby. Und diese Frage, wann wird der Wissenschaftler zur Lobby seines eigenen Berufs, seiner Gelder, die er einwirbt, seiner Karriere und was da alles dran hängen kann? Wo ist da die Grenze und wann wird die überschritten? Wer darf da dann politische Urteile vorbereiten oder fällen? Das ist das, wo ich also nach 12 Jahren Ethikrat immer noch meine Zweifel habe. Wo ist die Grenze? Was ist da richtig? Was ist da falsch? Dankeschön.
Der Mediziner und Molekularbiologe Jens Reich über seine Tätigkeit als Mitglied im Deutschen Ethikrat und die Frage, ob und in welcher Form Wissenschaftler Stellungnahmen zu ethischen Fragen abgeben sollten.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Im Anschluss an Jens Reich hat der Soziologe Peter Weingart gesprochen. Weingart hat als Professor an der Universität Bielefeld jahrzehntelang zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft geforscht. In seinem Vortrag entwickelt er unterschiedliche Modelle, wie Wissenschaftler Politiker beraten können. Weingart hat seinen Vortrag, so wie Jens Reich auch, am 11. Dezember 2012 in Berlin gehalten, auf der Veranstaltung Gentechnologie im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Genau an dieser Grenze bzw. an der Balance kann ich anschließen und will auch schon vorweg sagen, eine endgültige Lösung für dieses Problem gibt es nicht. Ich nehme auch Bezug auf die Diskussion über PED, das war die Fragestellung, weil es eben über dieser Frage speziell dürfen oder sollen die Akademien oder dürfen die Akademien zu ethischen Fragen Stellung nehmen und in welcher Weise dürfen sie Stellung nehmen. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, in welcher Weise sie Stellung nehmen dürfen. Dazu hat sich diese Diskussion entzündet und ich will versuchen, lediglich die Positionen einmal aufzudecken. Am Ende werde ich schon eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Aber es geht mir primär darum, die unterschiedlichen Positionen aufzuführen, um Ihnen vor allem auch verständlich zu machen, vor welchen Problemen die Akademie oder die Wissenschaft allgemein dabei steht. Eine Grundannahme liegt all diesen Überlegungen zugrunde. Es geht um wissenschaftliche Politikberatung in demokratischen Systemen. Nur da nämlich gilt, dass die Legitimität der Regierung durch Wahl zustande kommt. Das heißt also durch die Zustimmung mündiger Bürger. Und dass es eine grundsätzliche Differenz zwischen den Systemlogiken von Politik und Wissenschaft gibt. Wenn wir in einem autokratischen oder technokratischen System leben würden, dann hätten wir dieses Problem gar nicht, denn dann würden sozusagen die Technokraten die Vorgaben machen können. Dann könnte man gewissermaßen von Alternativlosigkeit bestimmter Lösungen sprechen und dergleichen. Also, zunächst einmal die Frage, können ethische Fragen Gegenstand wissenschaftlicher Politikberatung sein? In der Diskussion über PED haben diese Frage einen zentralen Raum eingenommen, ob nämlich die Wissenschaft sich zu ethischen Fragen mit Empfehlungen an die Politik wenden kann. Die Frage hat zwei Aspekte, einen grundsätzlich epistemischen und einen institutionellen. Zunächst nur zum epistemischen. Eine philosophische Position betont, dass die Ethik, ich zitiere hier einen Teilnehmer an der Diskussion, ohne den namentlich zu nennen, das ist mir abverlangt worden, dass ich aus der Diskussion, die hier intern in der BBAW stattgefunden hat, keine Namen nenne, wohl allerdings das Transkript benutzt habe. Also, kommt auf die Namen auch gar nicht an. Der Philosoph sagt, die Ethik ist jedoch nicht in besonderer Weise gegenüber anderen Disziplinen subjektiv. Es ist eine wissenschaftliche Disziplin und folglich ist die ethische Politikberatung ein möglicher Teil der wissenschaftlichen Politikberatung. Der Eindruck, dass die Ethik, also die Disziplin der Ethik, subjektiv oder gewissensbezogen ist und damit natürlich arbiträr in gewisser Weise und nicht objektiv oder nicht interesselos. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass Ethik mit einer bestimmten Moral, oft einer religiösen, verwechselt wird oder vermischt wird und dass man sich dann am Individualismus einer Werteethik orientiert. Diese Position, wohlgemerkt, ist auch unter Philosophen umstritten. Insbesondere was die Möglichkeit eines Konsenses zum Beispiel hinsichtlich der Schutzwürdigkeit des Embryos betrifft. Demgegenüber gibt es eine zurückhaltendere Position, die besagt, dass die philosophische Beratung mit einem Kriterium zweiter Stufe arbeiten kann. Also, und hier kann ich den Philosophen Höffel zitieren, das ist seine Position in der Süddeutschen Zeitung gewesen. Dabei geht es darum, Widersprüche aufzuheben. Und genau dieses Kriterium, dass es um die Aufhebung von Widersprüchen geht, erlaubt den Akademien, so Höffel, auch in einer ethischen Hinsicht oder auch in einer in ethischer Hinsicht pluralistischen Gesellschaft Empfehlungen zu geben. Dem Argument wird nicht zuletzt von Soziologen und Politikwissenschaftlern entgegengehalten, dass damit im Grunde genommen nichts gewonnen ist, denn der Nachweis von Widersprüchen in einer Argumentation ist jeweils nur ein Argument für die Auflösung des Widerspruchs oder von Widersprüchen, nicht für die Richtung dieser Auflösung. Da also die Fähigkeit der Ethik als Subdisziplin der Philosophie, Widersprüche konsensuell aufzuheben, nicht besteht, folgert der Soziologe, wiederum eins unserer Mitglieder, ich zitiere, politisch gezielte Stellungnahmen von wissenschaftlicher Seite dürfen nie etwas als wissenschaftlich erklären oder darstellen oder geklärt, als wissenschaftlich geklärt darstellen, was auf unkontrolliert einfließenden Wertüberzeugungen beruht. Das führt zu der Frage der Wertgeladenheit wissenschaftlichen Wissens generell. Deswegen jetzt die Frage epistemische oder der Punkt epistemische Implikationen unterschiedlicher Beratungsmodelle. Beratungsgegenstände unterscheiden sich vordergründig hinsichtlich ihrer Wertgelegenheit. Vorgeblich rein technische Probleme, also welche Strahlendosis zum Beispiel erzeugt Krebs, lassen sich demnach durch objektive, wissenschaftlich begründete Aussagen beantworten. Sie unterscheiden sich von wertgeladenen Problemen, also etwa soll PID erlaubt sein oder nicht. Die zugrunde liegende Unterscheidung ist die zwischen Werten und Tatsachen, also genau die Weber'sche Unterscheidung. Dabei wird unterstellt, dass die Qualität des implizierten Wissens sich unterscheidet. Tatsachenwissen nämlich ist objektiv und sicher, aber Werte sind subjektiv. Tatsachenwissen allerdings, das ist die Einschränkung, erlaubt keine normativen Schlussfolgerungen. Die Unterscheidung ist auch die Voraussetzung des sogenannten dezisionistischen Beratungsmodells, demzufolge Wissenschaft und Politik streng trennbar sind. Das war das Weber'sche Modell. Also Wissenschaft gibt Auskunft über Tatsachen, Politik entscheidet, gegebenenfalls auf der Grundlage von Tatsachen, sollte man zumindest hoffen. Und dies unter Bezug auf Werte. In diesem Modell wird der legitime Einfluss der Wissenschaft auf reine Sachfragen beschränkt, in Wertfragen, also politischen oder moralischen, hat sie, die Wissenschaft, keine Sonderkompetenz. Das Modell unterstellt eine Zweck-Mittel-Beziehung als typische Beratungskonstellation. Die Politik setzt die Ziele, die Wissenschaft nennt die zur Erreichung der Ziele angemessenen Mittel. Und während im dezisionistischen Modell die Politik aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz autonom entscheidet, vollzieht sich im sogenannten technokratischen Modell die vermeintliche Logik der Fakten. Also was ich vorhin angedeutet habe, wenn wir in einem autokratisch-technokratischen System leben würden, dann hätten wir das Problem überhaupt nicht. Die eindeutige Abgrenzbarkeit von Tatsachen und Werten wird aber in der erkenntnistheoretischen Diskussion inzwischen nicht mehr aufrechterhalten. Vielmehr gilt selbst in den harten Wissenschaften, dass deren Erkenntnisse zum Beispiel auf Vorentscheidungen über Theorien, Paradigmen und allen möglichen anderen impliziten Selektionen beruht. Ein weiterer Aspekt ist, dass die im dezisionistischen Modell unterstellte Trennbarkeit zwischen Zielen, also wertbestimmt, und Mitteln, den darauf bezogenen Fakten, sich auch deshalb nicht aufrechterhalten lässt, weil sich Ziele verändern. Sei es unter dem Eindruck neuer Erkenntnisse, sei es angesichts von nicht intendierten Nebenwirkungen bestimmter Zweckmittelrelationen. Deshalb wird in der moderneren Diskussion unter Politikwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern allgemein an die Stelle des dezisionistischen Beratungsmodells ein sogenanntes pragmatisches Modell gesetzt, das die wechselseitige Abhängigkeit von Zielen und Mitteln, von Werten und wissenschaftlichen Erkenntnissen voraussetzt. Die Unverletzlichkeit der menschlichen Natur zum Beispiel gilt bzw. galt als ein ethischer Wert. Mit der Entwicklung neuer biomedizinischer Techniken werden jedoch Optionen eröffnet, Interessen geweckt, die den alten Wert außer Kraft setzen. Also die Techniken geben ihrerseits Anlass zur Herausbildung neuer Werte. Im Kontext des pragmatischen Modells hat die Wissenschaft die Aufgabe, die Politik darüber aufzuklären, welche gangbaren Wege es gibt, um Ziele zu erreichen. Das ist ein Zitat von Herrn Edenhofer. Die daraus gefolgerte überzeugendste Variante eines Beratungsmodells ist die des ehrlichen Maklers. In der Definition von Roger Pielke, der diesem Begriff die Bedeutung in der Diskussion um die geeignete Form wissenschaftlicher Politikberatung überhaupt erst gegeben hat. Sie besagt, dass der Berater dem Entscheider das gesamte Spektrum der aus wissenschaftlicher Sicht gegebenen Wahlmöglichkeiten unterbreitet, beziehungsweise verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten klärt und ihm erlaubt, diese auf der Grundlage seiner eigenen Präferenzen einzuschränken. Also mit anderen Worten, der Berater erweitert das Spektrum der Optionen, anstatt es zu verengen. Die Verengung ist vielmehr die Aufgabe des Entscheiders. Und die beste Art und Weise, um ein möglichst breites Spektrum sachlich gleichgerechtfertigter Möglichkeiten zu liefern, ist durch die Einbeziehung einer Mehrzahl von Experten mit unterschiedlichen Auffassungen, Erfahrungen und Wissenshintergründen gewährleistet. Das Gegenmodell hierzu ist das Beratungsmodell, das einen Konsens unter den beratenden Wissenschaftlern für allein erfolgversprechend unterstellt. Dem entspricht etwa der IPCC, also der Weltklimarat. Dabei handelt es sich um eine zumeist künstliche Verengung des Spektrums der Optionen, die dem Entscheider vorgelegt werden. Die Wissenschaftler nehmen häufig an, dass dies größeren Einfluss auf die Politik verspricht. Es gibt auch Situationen, in denen die Politik sich explizit einer Einschränkung ihrer Optionen bzw. einer Entscheidung zwischen Optionen als Berater wünscht. Dabei geht es in ihrer Regel darum, anstehende Entscheidungen zu legitimieren, nachdem diese als alternativlos dargestellt werden. Dazu wiederum Edenhofer, der Ökonom, und ich zitiere ihn: Die Wissenschaft muss sich dem Ansinnen der Politik verweigern, eindeutige Empfehlungen auf der Basis vermeintlicher Sachzwänge zu formulieren. Und die Politik sollte gerade gegenüber den Experten misstrauisch sein, die Empfehlungen abgeben, ohne das Wenn und Aber klar auf den Tisch zu legen. Zum Dritten will ich etwas über die verfassungsrechtlichen Erwägungen zur wissenschaftlichen Politikberatung sagen. In demokratisch verfassten politischen Systemen gilt der Grundsatz, dass alle wahlberechtigten Bürger die gleiche Stimme haben, unabhängig von ihrem Bildungsgrad. Zitat: Das Gebot demokratischer Legitimation, das ein zentraler Baustein des grundgesetzlichen Demokratieprinzips ist, verlangt, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen muss. So Schmidt-Assmann. Wenn sich in bestimmten Beratungskontexten die Beratung zur Mitentscheidung verdichtet, wird staatliche Herrschaft ausgeübt, die stets demokratisch, das heißt vom Staatsvolk legitimiert sein muss, es dann aber nicht ist. Der Wissenschaft wird also danach, gleich in welcher institutionellen Gestalt, keine Sonderstellung in der Ausübung von Herrschaft eingeräumt, beziehungsweise dies darf gar nicht geschehen. Faktisch deutet die Vielzahl von wissenschaftlichen Einrichtungen, die politikberatend tätig sind, auf die große Bedeutung von gesichertem Wissen für das Entscheidungshandeln von Regierungen. Das Rationalitätsgebot impliziert eine de facto Legitimation staatlichen Handelns durch wissenschaftliches Wissen, die neben der demokratischen Legitimation durch Wahlen besteht. Also anders gesagt, Regierungen dürfen nicht einfach gegen besseres Wissen handeln. Unter bestimmten Voraussetzungen, also etwa die Risikoverwaltung und ihre Sachverständigenverfahren, wird eine institutionelle Legitimation anerkannt. Abgesehen davon erfordert das demokratische Legitimationsprinzip aus verfassungsrechtlicher Sicht jedoch eine ganz klare Trennung von Beratung und Entscheidung. Im Hinblick auf die Beratung, speziell zu ethischen Fragen, äußert ein Verfassungsjurist, wiederum aus der BBAW-Debatte, Zitat: Natürlich ist der moderne Verfassungsstaat, also der demokratische Rechtsstaat, nicht zufällig auch eine Institution, die systematisch an einer Zurückdrängung moralischer Argumente, jedenfalls als autoritärer oder als autoritativer Argumente, gearbeitet hat und natürlich mit der Unterstellung der gleichen Urteilskraft aller Demokratinnen und Demokraten eine Entscheidung getroffen hat, die so etwas wie Expertifizierung von moralischen Argumenten, jedenfalls strukturell, für problematisch halten muss. Peter Graf Kielmannseck hat in der Debatte über die Legitimation der Akademien zur Beratung in ethischen Fragen die Frage gestellt, ob die Wissenschaft ein Mandat hat, ethische Urteile autoritativ zu verkünden. Diese wohl eher polemisch formulierte Frage ist deshalb nicht nur von ihm selbst, sondern zum Beispiel auch vom Präsidenten dieser Akademie, also Günter Stock, und ebenfalls vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert klar verneint worden. Tatsächlich haben auch die Nationale Akademie Leopoldina bzw. der Ständige Ausschuss der Deutschen Nationalakademie keinen gesetzlichen Auftrag, Empfehlungen zu geben, sondern sie sollen Politik und Gesellschaft verantwortungsvoll und unabhängig beraten. Hinter der Frage nach dem Mandat verbarg sich jedoch eine weitergehende, nämlich, wiederum zitierend Kielmannseck: Wo liegen für Institutionen der Wissenschaft, die die Politik beraten, die Grenzen dessen, was sie als Institutionen der Wissenschaft verantwortlich sagen können und dürfen? Also genau die Frage, die Jens Reich vorhin auch formuliert hat. Die Frage lässt sich zunächst allgemein beantworten. Zum einen gibt es keine klar zu bezeichnende Grenze dessen, was Institutionen der Wissenschaft verantwortlich sagen können, weil dies ihre internen Verfahren der Qualitätssicherung ihrer Aussagen betrifft. Zum anderen wird die Grenze dessen, was sie verantwortlich sagen dürfen, von der Politik gezogen, eben zum Beispiel in Gestalt eines Mandats. Die Politik ist hinsichtlich dieser Frage nicht einheitlich und verleiht unterschiedlichen Beratungsgremien auch unterschiedlich weit gefasste Mandate. Also zum Beispiel der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen Dem ist es ausdrücklich untersagt, Empfehlungen abzugeben. Und der Grund dafür oder für derartige Einschränkungen überhaupt liegt in der potenziell delegitimierenden Wirkung von Empfehlungen. Also wenn der Sachverständigenrat der Regierung sagen würde, ihr macht alles falsch und ihr müsst es jetzt besser machen, dann kann die Regierung darüber nicht erfreut sein. Dass insbesondere der Rat der Wirtschaftsweisen sich da über solche Beschränkungen hinwegsetzt, beziehungsweise sie auch geschickt umgeht, ist eine andere Frage. Das zeugt in dem Fall davon, dass sie einen politischen Gestaltungswillen haben, der ist aber nicht demokratisch legitimiert. Wenn wissenschaftliche Institutionen wie die Nationale Akademie ihre Beratungsmandate weit auslegen und dabei die Grenze zwischen Beratung und Empfehlung überschreiten, gewinnen sie möglicherweise nicht nur an illegitimem Einfluss, sie riskieren auf der anderen Seite auch ihre Glaubwürdigkeit. Ottmar Edenhofer schreibt, dass es nicht, Zitat, Aufgabe der Wissenschaft sei, Konsens über politische Ziele zu erzielen und Mehrheiten zu beschaffen. Langfristig gefährdet die Wissenschaft damit ihre Legitimität in der Beratung der demokratischen Gesellschaft. Sowohl in der demokratietheoretischen als auch in der verfassungsrechtlichen Diskussion soll sich die politikberatende Wissenschaft auf Beratung im Sinne von Aufklärung zur Rationalitätssteigerung politischer Entscheidungen beschränken, außer wo sie ausdrücklich von staatlicher Seite zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben aufgefordert und somit legitimiert ist. Zu institutionellen Verfahren und der Legitimität. Die oben genannte Frage nach den Grenzen verantwortungsvoller Beratung hat zwei Aspekte, die in der Debatte häufig vermischt worden sind. Erstens einen institutionellen, betreffend die Legitimation des Ständigen Ausschusses für die gesamte Wissenschaft zu sprechen. Das ist also der Ständige Ausschuss, das ist der Koordinierungsausschuss zwischen den Akademien. Und zweitens einen inhaltlichen, betreffend die in ethischen oder andersartigen Gehalt der PID-Empfehlung. Vermischt werden beide Aspekte, wenn die Frage, ob der Ständige Ausschuss für die gesamte Wissenschaft sprechen dürfe, einmal auf die ethische Qualität des Gegenstands und auf die mangelnde Wissenschaftlichkeit der möglichen Empfehlungen bezogen und zum anderen auf den unweigerlich kontroversen Charakter der Antworten, das heißt fehlenden Konsens, abgestellt wird. Auf dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen sollten die beiden Aspekte jedoch getrennt beurteilt werden. Graf Kielmannsegg ebenso wie auch Dietmar Willoweit sprechen der Nationalen Akademie das Recht zu der Empfehlung pro PID mit der Begründung ab, dass der gegebene Rat nicht als Aussage der Wissenschaft gelten kann. Das gilt aus ihrer Sicht zum einen, weil es sich bei ethischen Empfehlungen nicht um wissenschaftlich gedeckte Aussagen handelt, siehe oben. Zum anderen gilt es, weil die Akademien damit ihrer Empfehlung die Dignität wissenschaftlicher Aussagen verleihen, obgleich dies für im Kern normative Aussagen wohl nicht legitim ist. Unabhängig von den oben dazu diskutierten unterschiedlichen Auffassungen zum epistemischen Status ethischer Aussagen zwischen den Philosophen und zwischen ihnen und den Sozialwissenschaftlern, spielt hier die institutionelle Autorität der Akademien die zentrale Rolle. Graf Kielmannsegg betont dazu die besondere Verantwortung der Akademien als Institutionen der Beratung. Kielmannsegg: Akademien werden, wenn sie sich als Institutionen äußern, als Sprecher der Wissenschaft wahrgenommen, nicht nur als Stimme, die eine diskussionswürdige Meinung unter anderen verkündet. Aber daraus folgt, dass Akademien mit ihrer institutionellen Autorität nur das beglaubigen können, was als Aussage der Wissenschaft gelten kann. In einem Argumentationsstrang schien mangelnder Konsens das entscheidende Kriterium dafür, dass die Nationale Akademie nicht berechtigt war, die PID-Empfehlungen auszusprechen. Das Argument erscheint auf den ersten Blick erheblich, weil es sich um ein ethisches Problem handelt, aber niemand auf eine normative Position verpflichtet werden kann, die er nicht teilt. Tatsächlich erkennt aber auch Graf Kielmannsegg an, dass Mehrheitsentscheidungen auch in der Wissenschaft, wo sie institutionell handelt, unvermeidlich sind. Im Kern geht es um den nach außen dargestellten Konsens als Grundlage der Autorität der Wissenschaft in der Verknüpfung mit Empfehlungen ethischen Gehalts, den er kritisiert. Damit wird ein grundlegendes Problem angesprochen. Graf Kiemanseck sieht zu Recht, daran bestätigt ihn die Debatte, dass die Wissenschaft sich schon nicht selbst über die Grenzen ihrer Kompetenz verständigen kann. Ebenso wenig findet sie Konsens in Sachfragen. Zum Beispiel, gibt es den anthropogenen Klimawandel oder ist Handystrahlung krebserregend? Folglich muss sie, wenn sie als Institution, also als nationale Akademie, Politik und Gesellschaft beraten will und soll, dies mit Mehrheitsentscheidungen tun. Nur dann kann sie durch den Rat mit einer Stimme Gewicht erhalten und Gehör finden. Das Sprechen mit einer Stimme unter Ausschaltung des Spiels von Experten und Gegenexperten war auch das Motiv von Politik und Wissenschaft, eine nationale Akademie zu errichten. Aus den gleichen Motiven übrigens ist auch der Klimarat so konzipiert worden. Nun zeigt sich, dass das Kalkül, das damit einherging, nämlich den Rat zu verknappen, also gewissermaßen die Gegenexperten auszuschalten, nicht aufgeht, weil die inneren Konflikte nach außen dringen und öffentlich verhandelt werden. Kiemanseck zieht den demokratietheoretisch einzig möglichen Schluss, Zitat, der Auszug aus dem Elfenbeinturm macht die Frage nach den Grenzen der Kompetenz der Wissenschaft doppelt dringlich. Es geht um die Klärung der Bedingungen, unter denen Wissenschaft überhaupt nur ein Recht hat, öffentliches Gehör in politischen Dingen zu beanspruchen. Für die nur scheinbar trivialen organisationsinternen Verfahrensweisen folgt daraus größtmögliche Transparenz sowohl der wissenschaftlichen Optionen und der Unsicherheiten des involvierten Wissens als auch des akademieinternen Entscheidungsprozesses, Selbstbeschränkung auf das pragmatische Beratungsverständnis und die Rolle des ehrlichen Maklers zwischen Wissenschaft und Politik. Zum Schluss, die Wissenschaft als gesellschaftliche Institution hat nicht mehr die Rolle, exklusiv wahres Wissen verkünden zu können. Die Akademien haben als Institutionen auch kein Monopol der Politik- und Gesellschaftsberatung mehr, sondern sie konkurrieren mit vielen anderen Wissensanbietern. Der Wissenschaft insgesamt verbleibt dennoch die Sonderstellung, als privilegierte Reflexionsinstanz der Gesellschaft zu wirken. Da der fortwährend wissenschaftsinterne Diskussionsprozess zur Sicherung des Wissens inzwischen öffentlich beobachtet wird, erwächst der Wissenschaft aus dem Postulat der Offenlegung von Unsicherheit aus zwei Richtungen eine Bedrohung dieser Sonderstellung, das heißt ihrer Glaubwürdigkeit, nämlich aus der politischen Instrumentalisierung, letztes Beispiel hier die Energiewende, und aus der medialen Skandalisierung, etwa Beispiel die Diskussion über den Klimawandel, die Skandalisierung von Unsicherheiten. Beiden Bedrohungen kann sie nur durch ständige Arbeit an dem in sie gesetzten Vertrauen begegnen, und das allein könnte eine vornehmliche Aufgabe der Akademien selbst sein. Herzlichen Dank.
Das war der Soziologe Peter Weingart über die Fallstricke wissenschaftlicher Politikberatung. Peter Weingart und Jens Reich haben am 11. Dezember 2012 in Berlin geredet, auf der Veranstaltung Gentechnologie im Spannungsfeld der Politikberatung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
D-Radio Wissen. Hörsaal.